ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Und wir müssen mit einer traurigen Meldung beginnen. Die Berliner Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Familie vorgestern im Alter von 76 Jahren an einem Krebsleiden. Angelika Mann war ein Star in der DDR und konnte auch nach ihrer Ausreise in den Westen nahezu nahtlos an ihre Karriere anknüpfen. Unsere Kulturreporterin Anna Patacek erinnert an sie.
Du, das sag ich dir, kommt sie nochmal, ja dann passiert was.
1,49 Meter war Angelika Mann groß, weshalb man sie auch liebevoll die Lütte nannte. Dabei war sie eine der ganz Großen in der DDR. Geboren wurde sie am 13. Juni 1949 in Berlin als Tochter einer Krankenschwester und eines Arztes. Nach dem Schulabschluss machte sie erst einmal eine Lehre in einer Apotheke. Dabei war der eigentliche Berufswunsch schon sehr früh klar.
Von vornherein war mir schon klar, dass ich Musikerin, Sängerin werden will. Und dann bin ich ganz freiwillig zur Musikschule Friedrichshain gegangen. Die war damals der Hochschule angeschlossen, der Musikhochschule, und habe dort eine richtige Berufsausbildung gemacht als Pianistin.
In den 1970er Jahren begann ihre Musikkarriere, zunächst an der Seite des Komponisten Reinhard Lacomi. So ist sie auch auf Lacomis millionenfach verkaufter Kinderschallplatte Traumzauberbaum zu hören.
Guten Morgen, guten Morgen, die Nacht ist verronnen.
Angelika Mann sang aber auch mit Manfred Krug oder der Jazzsängerin Uschi Brüning, war Frontfrau der Band Obelisk und moderierte die Sendung Rockmusik zum Anfassen im DDR-Fernsehen. Aber irgendwann reichte es ihr. Sie unterzeichnete die Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und reiste 1985 aus der DDR aus. Auch im Westen fand sie neue Auftrittsmöglichkeiten. Sie arbeitete als Synchronsprecherin und spielte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, trat im Theater, Kabarett und im Musical auf. Ob in der Drei-Groschen-Oper im Theater des Westens,
Wut, Liebe und Furcht zugleich,
oder als Hexe in Hänsel und Gretel im Berliner Friedrichstadtpalast.
Wenn niemand wacht, zum Hexenhaus am Schornstein raus.
Einen Unterschied zwischen ihren Fans im Westen und denen aus dem Osten erkannte Angelika Mann nach dem Mauerfall nicht.
Publikum ist Publikum, und wenn die Leute merken, dass man für sie da ist und für sie alles gibt, dann ist das eigentlich egal, wo man spielt.
Einmal schlüpfte Angelika Mann in die Rolle eines anderen Berliner Originals, Claire Waldoff. Das passte.
Ich spiele eigentlich auch mich. Und ich glaube, da gab es so viel Übereinstimmung zwischen diesen beiden Figuren, Waldorf und Mann. Also erstmal von der Statur her natürlich. Ich glaube, sie war ein bisschen größer als ich. Aber eben hat wahrscheinlich auch ewig zu tun gehabt. Und sie hat dieses Ding, sie wollte also nichts anderes als singen, Bühne stehen, und das ist bei mir genauso. Und was ich glaube, was wir auch beide Ähnlichkeit haben, ist diese Power.
Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann im Alter von 76 Jahren gestorben.
Es heißt also Abschied nehmen von Angelika Mann, der Nachruf von Anna Patacek. Wo dürfen Windkraftanlagen gebaut werden und wo sollen die Windräder lieber nicht stehen? Als in Brandenburg SPD und BSW noch eine Koalition waren, wollten sie diese Frage neu regeln. Von Wildwuchs war die Rede und von einem Windkraftmoratorium, das neue Genehmigungen erstmal weitgehend aussetzen sollte. Gestern nun hatte die SPD das Moratorium überraschend wieder von der Tagesordnung genommen. Im BSW fürchtet man jetzt Wortbruch. Unser landespolitischer Reporter Martin Adam erklärt, worum es geht.
Das sogenannte Windkraftmoratorium in Brandenburg soll kommen, nur eben etwas später, sagt die Sprecherin der SPD für Verkehrspolitik, Marina Maxi Schmidt, am Freitag.
Das Vorhaben wird nicht gestoppt. Wir hatten aber eben im Dezember eine Anhörung dazu. Da sind nochmal rechtliche Fragestellungen aufgeworfen worden, die wir natürlich intensiv beraten müssen. Und Gründlichkeit geht eben vor Schnelligkeit. Wir wollen das Gesetz so gestalten, dass es unseren Regionalplanungsgemeinschaften auch wirklich hilft.
Das Gesetz soll, so der Plan, jetzt nicht im Januar, sondern im Februar im Landtag verhandelt werden. Die BSW-Fraktion hatte am Donnerstagabend schriftlich mitgeteilt, die Vertagung sei nicht nachvollziehbar. Man hoffe, die SPD stehe weiterhin zu ihrem Wort und gebe nicht, Zitat, den Interessen der Windkraftlobby Vorrang. Zukünftig sollen Windkraftanlagen nur noch in speziell ausgewiesenen Gebieten gebaut werden. Die legen die Kommunen in Brandenburg fest, in 5 Planungsregionen. Weil bisher aber nur 2 der 5 Regionen Gebiete festgelegt haben, soll das Moratorium den anderen 3 ein Jahr Zeit verschaffen. Als weitreichender Genehmigungsstopp, in denen es fast keine anderen Baugenehmigungen für Windräder geben soll. Der Bundesverband Erneuerbare Energie begrüßt wiederum, dass das Moratorium später kommt. Solange das Gesetz rechtlich umstritten sei, drohten dem Land Schadensersatzforderungen, erklärte dessen Brandenburger Landesvorsitzender Jan-Hinrich Glar. Eine Überarbeitung sei also im Interesse des Landes und der Windkraftbetreiber.
Das Windkraftmoratorium in Brandenburg kommt also allerdings später und überarbeitet. Aus Potsdam die Details von Martin Adam. Kommen wir jetzt zu einer guten Nachricht, zumindest für alle AOK-Versicherten in Brandenburg. Denn wer auf Fahrdienste zum Arzt angewiesen ist, kann die auch künftig ohne Wenn und Aber nutzen. Im letzten Jahr waren das immerhin 43.000 Versicherte. Der Streit ums Geld zwischen AOK und den Fahrdiensten ist jetzt beigelegt. Stefanie Brockhausen fasst das Wichtigste zusammen.
Die Krankenfahrten sind gesichert. AOK-Versicherte, die darauf angewiesen sind, dürften aufatmen. Und auch Andreas Kaczynski, Sprecher der Brandenburger Arbeitsgemeinschaft Fahrdienste, ist erleichtert.
Ich bin froh, dass das nicht weiter eskaliert ist, weil wir sind alle miteinander an die Belastungsgrenzen gegangen. Das gilt nicht nur für die Patienten, für die Kliniken, von denen wir täglich auch Anrufe erhalten haben, sondern es gilt natürlich auch für die Fahrdienste selber. Ich will mir das gar nicht ausmalen, wie das weitergegangen wäre. Insofern sind wir, glaube ich, alle auf allen Seiten froh, dass wir das jetzt so miteinander klären konnten.
Dabei hatte es zuletzt nicht mehr nach einer Einigung ausgesehen. Kaczynski hatte die Verhandlungen mit der AOK sogar für gescheitert erklärt. Denn auf die geforderten 30% mehr Geld ließ sich die AOK nicht ein. Am Ende kehrten beide Seiten doch wieder zurück an den Verhandlungstisch, sagt Tom Vorbrich von der AOK Nordost.
Weder für die Fahrdienste ist es schön, wenn sie Versicherten und Menschen Fahrten ablehnen müssen, Rechnungen ausstellen müssen oder viel zu geringe Auslastung vielleicht haben. Für uns ist es schwierig, wenn unsere Versicherten nicht die Leistung in Anspruch nehmen können, die wir ihnen auch zusichern müssen nach Sozialgesetzbuch. Das ist beides wieder gewährleistet und ich glaube, darauf sollten wir blicken und das ist eine positive Botschaft.
Der neue Abschluss gilt laut AOK nun für alle Anbieter nichtmedizinischer Krankenfahrten in Brandenburg. Darunter sind große und bekannte wie DRK, ASB, Johannita und Taxiverband. Allein sie verfügen über etwa 1.600 Fahrzeuge und erbringen Krankenfahrten im gesamten Land. Die Verhandlungen mit dem Verband der Ersatzkassen VDEC sind hingegen noch nicht abgeschlossen. Er rechne für Montag mit einer Antwort, so Andreas Kaczynski.
Ich bin da eigentlich zuversichtlich. Die Ersatzkassen sind über den Abschluss informiert. Wir haben sie gestern Abend auch schon informiert, weil uns ist wichtig, dass wir hier natürlich fair miteinander umgehen. Die Ersatzkassen haben mit uns über die ganzen letzten Wochen faire Gespräche geführt und Verhandlungen gesucht. Und ich hoffe jetzt einfach mal und gehe auch davon aus, dass uns das gemeinsam gelingt, auch mit den Ersatzkassen hier zu einem tragfähigen Abschluss zu kommen.
Wie viel mehr Geld die Fahrdienste nun von der AOK bekommen, lässt sich pauschal nicht sagen. Je nach Transport sind es zwischen 10% und 20%.
Eine gute Nachricht also aus Brandenburg. Die AOK-Fahrdienste sind gesichert. Die Informationen von Stefanie Brockhausen. Von jedem Ort in der Stadt nur 5 Minuten bis in den Wald und vom Bahnhof aus nur 30 Minuten bis Berlin. Das ist das Rezept, warum seit 2014 so viele neue Leute nach Eberswalde gezogen sind. Aktuell leben rund 44.000 Menschen in der Barnimer Kreisstadt nördlich von Berlin. Und es werden weiterhin immer mehr. Ein Trend, der zu interessanten Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt führt. Aus Eberswalde, RBB-Reporter Andreas Jakob.
Viele neugierige Blicke an diesem Tag der offenen Wohnung, denn so etwas gab es noch nicht in Eberswalde. Die städtische Wohnungsgesellschaft WHG vermarktet Wohnungen für 15 Euro pro Quadratmeter. Neuer Rekord. WHG-Chef Hendrik Hundertmark.
2 von den 6 Wohnungen sind vermietet, für die 3. gibt es Interessenten, sodass wir also ganz klar wahrnehmen, dass es hierfür auch einen Markt gibt und wir diesen auch als kommunales Unternehmen bedienen wollen und bedienen können.
Große Räume, viel Licht, Echtholzparkett und Lage, Lage, Lage. Wohnen mitten im Zentrum mit Blick auf die Kirche. Klaus Litzer und seine Frau wollen im März in genau dieses denkmalgeschützte, hochglanzsanierte Haus ziehen, vom Dorf in die Stadt.
Wir sind beide 82 und jetzt müssen wir, sagen wir mal, die kurzen Wege in Anspruch nehmen. Im Kreis von 100 Metern haben wir ja praktisch alles, was wir bekommen können.
Aber nicht nur Deluxe-Wohnungen sind in Eberswalde gefragt, sondern auch Platte. Im brandenburgischen Viertel, diesem DDR-Plattenbaugebiet, das nach der Wende schon um ein Viertel weggebaggert wurde, ziehen mittlerweile wieder Leute. Wie Familie Bernhard aus Nürnberg, die näher bei Kindern und Enkel wohnen wollen.
Wir wollten nicht unbedingt nach Berlin rein. Das war uns alles ein bisschen zu wühlig. Also haben wir gesagt, gucken wir in der Umgebung von Berlin, was gibt's da noch?
Zum Beispiel frisch gemachte Platten in Eberswalde für 8 Euro den Quadratmeter. Auch Privatinvestoren haben längst mitbekommen, dass Eberswalde gefragt ist und wollen bauen. Da, wo die Zeit lange stillstand. Auf dem Gelände einer Hufnagelfabrik, dem Areal der NVA oder rund um eine alte Schlachterei. Und dass die Nachfrage hoch bleiben wird, davon ist Bürgermeister Götz Herrmann überzeugt. Seine Prognose für 2050?
Ja, dann denke ich, könnten wir vielleicht eine 50.000 kratzen, wenn wir weiter ambitioniert auch dranbleiben. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Menschen zu uns kommen, die mit uns Eberswalde gemeinsam gestalten wollen. Deswegen geht es nicht nur um die Zahl. Ein bisschen Wachstum ist gut, aber ein qualitativer Wachstum.
Sagt der Bürgermeister der Boomtown Eberswalde, Götz Herrmann. Mit ihm sprach rbb-Reporter Andreas Jakob.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Seit Anfang Januar sitzt die Angst vor einem Stromausfall bei der 19-jährigen Leonie Lutz und ihrer Mutter Katharina aus Berlin-Zehlendorf tief. Katharina Lutz kümmert sich um ihre schwerkranke Tochter zu Hause.
Ich lege ihr den Sensor an, das ist die Überwachung. Das braucht sie bei Beatmung, dass wir den Sauerstoff regulieren können.
Leonie hat Pflegegrad 5 und ist auf künstliche Beatmung angewiesen. Die beiden sind nur knapp dem großen Stromausfall Anfang des Jahres entgangen. Nur ihr Internet und das Telefon waren weg. Im Ernstfall wäre es allerdings gefährlich geworden.
Ich wusste nicht, wohin mit uns. Und wir hätten wahrscheinlich in eine Klinik oder Unterkunft geht gar nicht versetzt werden, die keine Ahnung hat mit Leonie Krankheitsgeschichten. Und Infektionsgefahr ist sehr groß. Und ich weiß es nicht. Das kann man sich gerade nicht ausmalen.
Katharina Lutz wendet sich daraufhin an das Sozialamt und ihre Krankenkasse. Sie möchte ein Notstromaggregat zu Hause haben, zur Sicherheit. Doch beide lehnen ab. Die internen Akkus der Beatmungsmaschine überbrücken 8 Stunden. Danach muss der Notruf gewählt werden. Das ist die Rechtslage. Vorsorglich können keine Notstromaggregate bereitgestellt werden. Katharina Lutz fühlt sich dadurch
alleingelassen, enttäuscht. Mich verstanden.
Im Alter von 2 Jahren erkrankt Leonie an Leukämie. Es folgen Chemo und eine Stammzellentransplantation. Dann kommt es zu einer schweren Abstoßungsreaktion, die Leonies Körper nach und nach zerstört. Seit 6 Jahren ist Katharina Lutz Witwe und allein für Leonie verantwortlich.
Ich habe Angst, dass ich irgendwann mal nicht mehr kann. Und was passiert mit meiner Tochter? Also ich funktioniere. Weil ich muss funktionieren und das klappt bis jetzt. Aber wie lange noch?
Der Nachbar von Mutter und Tochter, Jonas Schmidt, weiß, dass ein Notstromaggregat Katharina Lutz beruhigen und Sicherheit geben würde. Deshalb startet er eine Spendenaktion auf der Internetplattform goodcrowd.org.
Und wirklich 40 Minuten später haben wir eine Summe von knapp 1.600 Euro zusammen gehabt. Okay, krass, die Unterstützung ist da, man kann das Gerät dann schnellstmöglich besorgen und somit ist die Angst dann auch nicht mehr da. Ne? Katharina kann in Ruhe schlafen und das war halt der komplette Erfolg am Ende des Tages.
Das Gerät ist noch nicht da, aber es kommt wohl in den nächsten Tagen. Auch für die schwerkranke Leonie ist das beruhigend, denn sie ist am liebsten zu Hause mit ihrem Kater Leo und ihrer Mama. Und im ungewöhnlichen Fall eines Stromausfalls kann sie jetzt auch hier bleiben.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in der ARD Audiothek.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.